Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Downset Talk Bonusfolge. Mein Name ist Adrian Franke und heute soll es nochmal um den Draft gehen. Wir reden immer so viel wie vorher über den Draft, Prospects und Position Rankings und alles. Und dann im Nachhinein ist es relativ schnell wieder erstmal vorbei. Wir hatten natürlich das Recap zur ersten Runde, jetzt das Recap in der vergangenen Folge mit unseren Lieblingspicks, Unlieblingspicks. Und ich hatte einfach noch deutlich mehr notiert, gerade bei den Lieblingspicks, die ich dann einfach euch noch mitgeben wollte, so als kleines Bonus oben, kleinen Bonus oben drauf. Picks, die mir gut gefallen haben, also sei es aus Value-Perspektive, sei es aus Scheme-Fit, sei es aus Need, der ein oder andere Sleeper sicher auch mit dabei, kann ganz verschiedene Aspekte und Gründe haben. Und ich bin dabei jetzt einfach in meinen Notizen nochmal chronologisch vorgegangen, also die Spieler sind jetzt nicht gerankt, sondern eher so in der Reihenfolge, wo sie im Draft ausgewählt wurden. Und natürlich auch keine Spieler mit dabei, die wir schon thematisiert haben, auf die eine oder andere Art und Weise, also die wir im Recap hatten zur ersten Runde oder dann in unserer Recap-Folge, sondern einfach Spieler-Picks, die ich mochte, im Prinzip in der chronologischen Reihenfolge, damit ihr vielleicht noch, sei es für Fantasy-Football oder für euer Team, noch ein paar zusätzliche Draft-Recap-Picks mit dabei habt. Ich fange, wie gesagt, chronologisch an. Zweite Runde, Pick 53, Dylan Raiders, der Offensive Tackle von North Dakota State zu den Tennessee Titans. Ja, Titans hatten letztes Jahr natürlich diesen Isaiah Wilson-Pick, der, klar, müssen wir nicht drüber reden, komplettes Debakel war, der mittlerweile auch schon nicht mehr in der NFL ist, sondern ja, wo man, glaube ich, am ehesten hoffen muss, dass er sein Leben abseits des Platzes im Griff hat. Aber Offensive Line immer noch ein Thema. Und mit Raiders Mitte der zweiten Runde haben sie, glaube ich, nicht nur aus Value-Sicht einen deutlich besseren Pick hingelegt. Also Raiders hatte ich grob in der Range eher noch einen kleinen Ticken höher vielleicht sogar. Wilson hatte ich nicht so hoch, wie er letztes Jahr gegangen ist. Ich mag Raiders auch als Spieler einfach. High-End-Athlet, der gerade auch in Protection, Pass-Protection deutliches Upside hat. Und der bewegt sich halt richtig gut. Und wir assoziieren die Titans ja immer mit diesem physischen Run-Game, Derrick Henry und so weiter. Aber es ist in allererster Linie ein Outside-Zone-Run-Game. Und dafür musst du dich eben auch bewegen können als Offensive Lineman und der Bewegung neu ausrichten können und Power aufbauen, wenn du vielleicht gerade 3 Meter zur Seite gelaufen bist und solche Sachen. Und das kann Dylan Raiders wirklich gut. Deswegen für mich Scheme-Fit, Need und gerade eben, wie gesagt, in Protection, wenn sie vielleicht auch mehr ins Dropback-Passing-Game gehen mit einem neuen Offensive Coordinator, da hat er massive Upside. Also das war so ein Pick, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Nächster Pick, wir gehen in Runde 3, Pick 75, Osa Odigizua, der Defensive Tackle zu den Cowboys. Generell, der Cowboys-Draft, muss ich sagen, war nicht so ganz my cup of tea, war nicht so ganz mein Ding. Die haben halt mehrere Spieler mit Charakter-Fragezeichen genommen. Gut, da muss man immer aufpassen, was dann davon stimmt und was nicht. Dann die beiden Linebacker. Also, dass sie zwei Linebacker draften, obwohl sie ja schon zwei eigentlich ganz gute Starting-Linebacker haben. In der dritten Runde Wright, der Cornerback, sehr, sehr hoch. Also, Cowboys-Draft war jetzt nicht so mein Lieblingsdraft. Aber den Pick von Osa Odigizua fand ich super, weil Dallas hatte echt Probleme letztes Jahr aus der Mitte der Defensive Line, also gerade von den Defensive Tackle Spots zum Quarterback zu kommen. Auch in der Run Defense hatten sie da Probleme, also war generell eine Schwachstelle. Und jetzt mit einem Neville Gallimore in seinem zweiten Jahr, mit einem Spieler wie Odigizua, der echt Power aufbaut, der aber auch agil ist, der einen guten Get-Off hat, der undersized ist, ganz klar. Also muss man schauen, inwieweit der vielleicht erstmal nur als Pass-Rusher auftreten wird. Aber ich glaube, der kann den Cowboys echt helfen. Sei es nur als Situational Pass Rusher und eben dann dritte Runde, Mitte dritte Runde, fand ich, war das auch echt tatsächlich ein Value-Pick für Dallas. Nächster Pick, wir bleiben noch mal in der dritten Runde. Pick 85, Amari Rodgers, der Wide Receiver zu den Green Bay Packers. Falls ihr mein Wide Receiver Ranking noch vor Augen habt, ich hatte ja dann das als Dokument auch noch mal hier bei Patreon hochgeladen für alle. Könntet ihr euch alle runterladen, vielleicht auch für Fantasy dann natürlich noch spannend. Falls ihr das noch vor Augen habt, dann wird die Wahl wahrscheinlich hier den einen oder anderen ein bisschen wundern, weil ich war bei Amari Rodgers relativ niedrig. Ich hatte den erst in der fünften Runde. Mein Kritikpunkt war eben, das ist mehr so ein Running Back als Receiver, irgendwie so ein Hybrid. super limitierter Route Tree bei Clemson, hat viel eben underneath im freien Raum arbeiten können. Beste Qualität, ganz klar, bei Amari Rodgers mit dem Ball in der Hand, also nach dem Catch. Warum ist es dann hier drin? Weil der Punkt eben ist für mich, bei den Packers kommt er genau in die Rolle. Also er wird diese Slot-Back-Hybrid-Rolle spielen, die es einfach gibt in der Offense von Matt LaFleur. Das ist der ideale Landing-Spot für ihn in meinen Augen. Der wird Jet-Sweeps laufen, End-Arounds, Gadget-Plays, Screens. Und dann, klar, perspektivisch musst du ihn weiterentwickeln, dass er auch ein Slot-Receiver sein kann, der auch einen größeren Route-Tree läuft und so weiter. Und da hat Amari Rodgers auf jeden Fall noch einen längeren Weg hin. Aber ich glaube, für ihn hätte es kaum einen besseren Spot geben können. Und die Packers werden ihn, denke ich, sehr gut einsetzen können. Und dann ist er auch eine Verstärkung, wahrscheinlich auch schon als Rookie für die Offense. Ende dritte Runde noch, Pick 96, Ronnie Perkins, der Edge-Rusher zu den Patriots. Wenn ihr euch an unsere Edge-Folge erinnert, ich mochte ihn ja sehr, das war mein Nummer 5 Edge. Also ich hätte den auch durchaus eine gute Runde früher schon genommen oder beziehungsweise es nicht kritisiert, wenn ein Team ihn da genommen hätte. Physischer, aggressiver Spieler, der mit Power, aber auch mit einem gewissen Bend gewonnen hat. Kleine Sample-Size, ich vermute auch, deswegen ist er dann letztlich bis in die dritte Runde gefallen. Aber wenn ich einfach auf diesen Patriots-Kader schaue und dann ist es für mich eher früher als später, so nach Matt Judon wahrscheinlich der zweitbeste Edge-Rusher in dem Team. Und klar, die Patriots, die werden auch wieder viel mit Disguise-Looks arbeiten, mit viel Pressure-Paketen arbeiten. Jetzt gerade, wo ja auch Calvin Neu wieder da ist, der ja auch diese Rolle häufig hatte, wo Josh Uche wahrscheinlich mehr eingebaut werden wird. Aber Perkins als Rotations-Edge-Rusher, als Rookie, ich glaube, der könnte da auch einen ziemlichen Impact haben und dann auch wirklich als Rookie mit ein paar Sacks aus der Saison gehen. Dann gehen wir mal weiter in die vierte Runde. Ich habe mir einen Colts-Pick aufgeschrieben, den ich tatsächlich mochte. Kylan Granson, der Tight End, den sie in der vierten Runde mit Pick 127 genommen haben. Falls ihr euch an die Tight End-Folge erinnert, den hatten wir damals auch angesprochen, so ein bisschen als Sleeper-Kandidaten. Also die Top 3, Top 4, die waren ja nochmal so ein bisschen eine eigene Kategorie. Klar, Kyle Pitts an der Spitze, Pat Freiermuth und dann Brevin Jordan, Tommy Tremble, je nachdem, wie man die dann einordnen möchte, so dahinter. Kyle Granson war dann so die Kategorie danach, würde ich sagen. Ist ein Receiving Tight End, ist undersized, aber ist echt einer, der nach dem Catch Yards holt. Also ihr könnt ihn euch fast so ein bisschen wie einen großen Slot-Receiver vorstellen, der aber halt auch vertikal attackieren kann und der auch einiges an verschiedenen Routes im College gelaufen ist. Also in der Art und Weise, wie Kylan Granson Receiver spielt, relativ ungewöhnlich vielseitig für einen Tight End. Und wenn ich dann hier auf den Colts-Kader schaue, klar, Jack Doyle, ein bisschen gesetzt, aber Mo Alie-Cox wird eine Rolle spielen, aber ist jetzt auch kein Tight End, der jedes Passing Down irgendwie spielt. Ich kann mir vorstellen, dass Granson früh in die Rotation kommt und wenn wir auch die Umstände betrachten, also einmal, wie die Offense funktioniert, wie Frank Reich seine Offense spielen lässt und wer der Quarterback ist. Carson Wentz liebt die Tight Ends in der Mitte des Feldes. Also Granson könnte so einer sein, den man jetzt heute vielleicht nicht unbedingt so hoch auf dem Zettel hat, aber der halt spezifisch in der Colts Offense mit diesem Quarterback überraschen könnte und einer, der vielleicht wirklich dann klar nach Kyle Pitts, der steht so ein bisschen über anderen, über allen, aber nach Kyle Pitts so einer der produktiveren Titans auch aus dieser Klasse werden könnte über die nächsten ein, zwei Jahre, weil ich dem als Receiver echt eine Rolle zutraue. Dann gehen wir weiter zu den Seahawks. Seahawks haben wir ja kurz angesprochen in unserem Recap. Christoph hatte sie als Verlierer. Ich sehe sie nicht ganz so negativ nach dem Draft. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie man den Prozess insgesamt bewertet, weil sie dann nur mit 3 Picks reingegangen sind. Da sind die Möglichkeiten natürlich limitiert. Umso mehr mochte ich es, dass sie dann in der vierten Runde mit Pick 137 einen potenziellen Starting Corner gedraftet haben, Trey Brown. Das ist auf der einen Seite ein Pick, den ich immer noch nicht so richtig in meinen Kopf bekomme. Die Seahawks, Pete Carroll, draften einen 5-9 Corner mit kurzen Armen und wollen ihn dann auch noch outside aufstellen. Also komplett gegen alle physischen Muster, die Seattle die letzten Jahre hatte. Umso spannender natürlich der Pick. Und wenn man sich anschaut, was Seattle so auf Corner hat, was sie verloren haben in dieser Offseason, dann ist es ziemlich realistisch, dass der outside startet, wenn sie das so spielen wollen. Wenn sie sagen, physisch sind wir damit in Ordnung, das ist okay für uns, wenn der outside spielt. Also viel Konkurrenz hat er jetzt nicht outside auf Cornerback. Das hat er auch bei Oklahoma gemacht, muss man vielleicht dazu sagen. Also da hat er eigentlich nur outside gespielt, trotz der Größe. Der kann halt covern. Also Trey Brown ist ein talentierter Cornerback. Der spielt physischer, als seine Größe vielleicht vermuten lässt. Der spielt clever. Das ist schon ein spannender Corner. Und ich hätte ihn niemals in Seattle vermutet. Umso mehr freue ich mich darauf zu sehen, was sie dann aus ihm machen. Dann noch ein Team, das wir angesprochen hatten in der Recap-Folge, die Houston Texans, natürlich weniger im positiven Licht in dem Fall. Ich hatte es aber auch da schon gesagt, es gab ein, zwei Picks, die mir dann zumindest vom Spieler her gefallen haben. Brevin Jordan war so einer. Den haben sie in der 5. Runde gedraftet mit Pick 147. Bei Brevin Jordan verstehe ich, warum er gedroppt ist. Der hat athletisch nicht gut getestet und er ist einfach undersized für die Position. Also wir haben in der Tight-End-Folge auch über ihn gesprochen. Das ist keiner, den man in der NFL Inline aufstellt und da blocken lässt. Das wird er nicht machen. Und dann hast du, wenn du eben so einen Tight-End hast, das eine klare Kompetenz des Passspiels ist, dann willst du als NFL-Team natürlich, dass der wenigstens athletisch gut testet. Und das hat er halt nicht gemacht. Insofern der Drop in die 5. Runde, denke ich, einigermaßen nachvollziehbar. Ich hatte ihn eine gute Runde früher auf dem Board. Wie gesagt, reiner Receiving Tight End, Undersized und so weiter. Aber ich glaube, dass der echt eine gute Waffe in der Mitte des Feldes sein kann. Crossing Routes, Bender, Seam Routes, diese ganzen Sachen. Da könnte er für Houston echt eine Präsenz im Passspiel sein, die sie so in dem Part des Feldes nicht haben. Also Brevin Jordan von den Texans. Wer weiß, was da in dem ganzen Chaos in Houston sonst so passiert. Aber das ist ein Name, den man sich, glaube ich, merken kann. Nochmal, 5. Runde, Pick 157. Emir Smith-Marset, der Wide Receiver, geht zu den Minnesota Vikings. Smith-Marset ist so ein spannendes Prospect. Der ist noch nicht wahnsinnig weit in den Nuancen der Position, aber sehr hoher Play-Speed. Der hat Cuts auf wirklich hohem Tempo und kommt dann dadurch hinter die Defense. Gefährlicher Deep Receiver. Ich glaube, eine richtig gute Ergänzung zu Adam Thielen und Justin Jefferson. Aber auch, da sind wir wieder bei den Scheme-Fits, aber auch einer, der in diesen ganzen Play-Action-Konzepten der Vikings regelmäßig hinter die Defense kommen kann. Also war ja so ein bisschen der Pick auch Anthony Schwartz von den Browns, wo ich halt sage, ist ein reiner Speedster, ja. Aber wenn du halt so viel Play-Action läufst und diese 1-gegen-1-Matchups bekommst, da kannst du halt die Big-Plays auch holen. Und das könnte ich mir bei Smith-Marset auch vorstellen. Plus potenziell mit Smith-Marset und Kenny Nwangwu, den sie ja auch gedraftet haben, zwei der besseren Kick-Returner auf jeden Fall in der Klasse geholt. Also das ist wahrscheinlich auch kein Zufall. Und einer von den beiden wird sicher auch die Rolle übernehmen. Dann, wir bleiben bei den Receivern, gehen aber die 6. Runde, Pick 204, Carolina Panthers, Shai Smith. Das ist so ein Late-Rounder, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er eine Rolle bekommt. Einfach, weil der Scheme-Fit so klar ist. Die Panthers unter Joe Brady, die wollen mit den Slot-Receivern viel im Kurzpassspiel machen und Yards nach dem Catch kreieren. Ich vermute, das wird sich auch mit Sam Darnold nicht ändern. Und Smith ist eben perfekt für genau diese Rolle. Also Slot-Receiver, Agilität hat, der mehr Physis mitbringt, als man denken würde anhand seines Frames. Gerade nach dem Catch, der auch ganz gute Routes läuft. Also ich könnte mir vorstellen, dass Smith so als Nummer 4, 5 Receiver den Kader schafft und dann eben im Slot auch wirklich eine Rolle bekommt, wo die Panthers ja nun mal auch einen Curtis Samuel zum Beispiel verloren haben. Nochmal die Seahawks. Seahawks sind wirklich zweimal vertreten. Ich hatte es ja schon gesagt in der regulären Folge, dass ich Seattles Draft, eigentlich dann gerade die beiden anderen Picks sozusagen von den dreien, dass ich die eigentlich echt gerne mochte. Bei Dwayne Eskridge kann man sicher mehr diskutieren. Stone Forsythe, der Offensive Tackle, 6. Runde, Pick 208, nach Seattle gegangen. Das ist so einer dieser Spieler, bei dem ich wirklich gerne die 32 GMs, ja letztlich die Seahawks haben ja auch erst in der 6. Runde genommen, anonym fragen würde, warum sie den nicht früher genommen haben oder gar nicht genommen haben. Weil, klar, der ist unfassbar riesig und das schränkt ihn irgendwo ein in seinen Bewegungen, in seiner Agilität. Aber der hat trotzdem schnelle Füße, der hat eine ziemlich ordentliche Power, der hat lange Arme. Der hat bei Florida in Pass Protection gut standgehalten. Also, dass der vielleicht nicht in den ersten 3-4 Runden geht, okay. Aber so spätestens ab Runde 5, wenn man bedenkt eben, was die Liga konstant für einen Tackle-Need hat, das hätte ich schon gedacht. So Mitte Runde 6, wo er jetzt zu den Seahawks gegangen ist, Stone Forsythe, echt Value, glaube ich, für Seattle. Und es würde mich nicht wundern, wenn der in 2 Jahren der Starting Right Tackle für die Seahawks ist. Genau, dann schauen wir noch ganz kurz in die 7. Runde. Und ich meine, muss man immer dazu sagen, 6. Runde, 7. Runde, Undrafted Free Agents, das macht immer super viel Spaß zu spekulieren. Wer da vielleicht der eine Sleeper sein könnte, der dann alle überrascht. Klar, ich meine, ich habe ja auch schon ein bisschen im Podcast drüber gesprochen und ich habe in meiner Mailback-Kolumne auch drüber geschrieben, so ein Adarius Washington, dass der vielleicht in Baltimore wirklich einen Platz bekommt. Oder Kate Johnson, der Receiver bei den Seahawks. Oder diese beiden riesigen Receiver, die Detroit gesigned hat, Jonathan Adams und Sage Surratt. Da gibt es so ein paar Kandidaten. Austin Watkins auch, der Wide Receiver nach San Francisco. Da gibt es so ein paar Kandidaten, wo ich sage, super spannend oder mochte ich als Prospect oder kann mir gut vorstellen, dass es klappt. Letztlich müssen wir auch ehrlich sagen, halt von diesen 6, 7 Runden Picks und UDFAs, viele von denen werden halt den Kader nicht schaffen, werden nicht die finalen Cuts überstehen. Deswegen ein bisschen Vorsicht zu genießen, klar. Aber es gab einfach auch da in der 7. Runde Spieler und Picks, die mir sehr gut gefallen haben, die ich auch ein gutes Stück höher hatte. Patrick Johnson war so einer, der Edge, den die Eagles gedraftet haben mit Pick 234. Den hatte ich deutlich früher erwartet. Ich hatte den in Runde 4 gegradet. Der ist undersized ein bisschen, wahrscheinlich ein reiner Pass-Rusher auf dem nächsten Level, aber so als Situational-Rusher mit Speed, Explosivität, ein paar Pass-Rush-Moves auch. Das würde mich nicht wundern, wenn der eine Rolle haben kann. Offensichtlich auch in dem Draft, wenn wir da wieder auf die Teams schauen, ist ja immer spannend, so die Team-Vorgehensweise zu analysieren. Ist ja offensichtlich, dass die Eagles einen größeren Umbruch in der Defensive Line anvisieren. Mit Milton Williams haben sie in Runde 3 gedraftet, diesen Ultra-Athleten mit Pass-Rush-Upside. Dann Marlon Tuipulotu von USC in Runde 6, einer, der echt Power gegen den Run hat. Dann haben sie Taron Jackson noch gedraftet, Power-Rusher. Und eben Patrick Johnson. Und mal schauen, wer davon am Ende im Team steht. Aber im Prinzip war dieser Draft ab Runde 3 halt wirklich auf die D-Line fokussiert. Und Johnson, für mich, hat das Potenzial, in der NFL eine Rotations-Rusher-Rolle zu spielen. Genau, dann habe ich noch zwei Namen hier. Das ist einmal Kylin Hill, der Running Back von den Packers. Wenn ihr euch an die Running Back-Folge erinnert, dann werdet ihr auch noch wissen, dass ich den sehr mochte. Das wäre so ein Spieler gewesen, so ein Running Back-Typ, den ich zum Beispiel auch gerne bei Arizona gesehen hätte an Tag 3. Hätte den ein gutes Stück früher als 7. Runde erwartet. In dem Fall ist es mir der Spieler selbst nicht so sehr der Fit. Ich hatte das auch, glaube ich, gesagt in der Recap-Folge, dass Kylin Hill bei mir auf dem Board signifikant höher war als AJ Dillon letztes Jahr auf meinem Board war, den die Packers ja in der 2. Runde gedraftet haben. Vom Fit her, gut, weiß natürlich nicht, wie die Packers das im Backfield planen, ob sie Hill als Nummer 3 Back mitnehmen würden. Der hat echte Explosivität und Athletik, super agil, super shifty und hat ja eben wirklich diese Upside als Receiver. Hatten wir auch thematisiert, dass der ist noch so ein bisschen unkontrolliert, der muss noch besser in der Play-Struktur arbeiten. Aber das, was er gezeigt hat, vom Potenzial her, vom Spielertyp her, wäre das eben einer, den ich mir deutlich eher in so einer Aaron-Jones-Rolle vorstellen könnte oder hätte vorstellen können, als eben zum Beispiel AJ Dillon. Insofern bin ich gespannt, ob er am Ende im Kader steht. Und also wenn ich nach meiner Pre-Draft-Analyse sozusagen gehe, dann würde es mich nicht wundern, wenn Kylin Hill der bessere NFL-Running-Back als AJ Dillon im Endeffekt wird. Und dann haben wir noch einen Pick, 7. Runde, Pick 258, also ganz, ganz am Ende. Dax Millen, der BYU-Wide-Receiver, geht zum Washington-Football-Team. War bei BYU das primäre Target von Zach Wilson. Ich hätte mir den so ab Runde 5-6 vorstellen können. Auch da wieder der Hinweis, falls ihr es noch nicht gemacht habt, der steht auch in meiner Wide-Receiver-Liste, wo ich auch so ein bisschen erklärt habe, was sind das für Spielertypen, was können die nicht. Dax Millen vielleicht eher im Slot dann in der NFL zu Hause, aber da könnte ich ihn mir auch echt vorstellen. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass er da eine Rolle findet, weil der ist halt technisch echt weit. Der wird dich athletisch in keinster Weise vom Hocker hauen und da hat er auch ein klares Ceiling und deswegen geht er halt auch erst an Tag 3 und in dem Fall ziemlich spät an Tag 3. Aber Dax Millen ist technisch echt gut, der holt viel mit dem Route Running raus, der ist ein verlässliches Target und mir gefällt generell einfach sehr, was Washington im Wide Receiver Core gemacht hat. Du holst Curtis Samuel als diesen Slot-Speedster, dann holst du Diami Brown als Outside Nummer 2 und eben jetzt Dax Millen so zum Abschluss. Also auch drei sehr verschiedene Receiver, was ja gut ist, weil du dann damit so ein bisschen, die können sich dann gegenseitig so ein bisschen ergänzen. Und natürlich Terry McLaurin als deine klare Nummer 1. Also gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Und Dax Millen, ich glaube, wenn ich auf einen 7-Runden-Pick setzen müsste, wo ich sage, der schafft den Kader, dann wäre es wahrscheinlich eher rein von dem her, wie weit er schon ist als Spieler, auch wenn er eben das athletische Ceiling hat. Genau, das soll's für heute gewesen sein. Falls euch noch was draft-spezifisch irgendwie als Bonusfolge interessiert, lasst es mich gerne wissen, weil falls es ein Thema ist, das ich auch spannend finde oder das wir auch spannend finden, das zeitlich reinpasst, dann setze ich das gerne noch in den nächsten Wochen um. Jetzt ist ja ein bisschen mehr Zeit wieder. Ihr hatten es ja schon gesagt in der Folge, wir werden auf jeden Fall noch einen Mailback haben. Also in der Hinsicht müsst ihr euch keine Sorgen machen, den gibt's Ende Mai dann. Insofern, wenn ihr aber noch irgendein spezifisches Thema habt, irgendwas, wo ihr gerne mehr wissen würdet, dann könnt ihr es ja gerne uns sagen. Und wenn es drin ist, dann mache ich das auch sehr, sehr gerne. Genau, bis dahin, bis nächste Woche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.